herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst. Vielen Dank auch für diese Lieder, mit denen ihr uns hineingenommen habt in das frühe erste Jahrhundert nach Christus, in die Passionszeit, in diese Zeit, in der Jesus gestorben ist. Und auch die Predigt heute wird sich in diese Zeit hineinwagen. Unter der Überschrift wachstumsfördernde Strukturen, muss ich zugeben, das ist nun wirklich nicht gerade der Brüller. Vergessen wir es gleich wieder. Aber den Einblick in diese erste Gemeinde damals im ersten Jahrhundert nach Christus zu nehmen, das ist absolut spannend, finde ich. Da kommt so viel Gutes bei rüber, wo wir denken, das ist für unsere Gemeinde heute noch von großer Bedeutung, wie die damals ihren Glauben und ihr Gemeindeleben gestaltet und geprägt haben. Nur mit den Strukturen ist es so, Strukturen, die machen keine lebendige Gemeinde. Da sind wir uns wahrscheinlich schnell drüber einig. Aber schlechte Strukturen können lebendige Gemeinde verhindern. Deswegen ist es ein kluger Schachzug gewesen, herauszufinden, dass diese Strukturen tatsächlich zu den 10 wesentlichen Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde gehören. Und wir tun gut daran, unsere Strukturen, die wir in der Gemeinde haben, auch immer wieder zu untersuchen, ob die noch Wachstum ermöglichen oder Wachstum verhindern. Deswegen nicht von ungefähr, dass dieses Thema jetzt als Abschluss unserer Predigtreihe zu den 10 Kennzeichen einer vitalen und lebendigen Gemeinde dazugerechnet worden sind. Damals diese erste Gemeinde in Jerusalem, die legte schon eine atemberaubende Entwicklung hin. Wenn wir das mal lesen in der Apostelgeschichte, so nennen wir das Buch, wo diese Gemeindeentwicklung im ersten Jahrhundert ausführlich beschrieben worden ist. Mal lesen, merken wir, da steckt so viel Dynamik drin, wie die nach der Hinrichtung und nach der Auferstehung von Jesus, nach dem Erlebnis vom Pfingstfest durchgestartet sind. Da sind auf einmal Tausende von Leuten zur Gemeinde hinzugekommen. Da war so viel Schwung drin und die Leute, die dabei waren, die kamen gar nicht mehr richtig nach zu überlegen, wo finden wir jetzt Platz, dass wir hier Gemeinde als Heimat erleben können. Und sie versuchten dann, ihr Zusammenleben zu organisieren, zu gestalten, dass es möglichst lebendig ist und jeder irgendwo seinen Platz in dieser Gemeinde finden konnte. Es war nicht einfach und wir stellen schnell fest, wenn wir diese ersten Kapitel in dieser Apostelgeschichte lesen, da sind auch manche Pannen passiert, die damals in Jerusalem, die kochten halt auch nur mit Wasser. So ansprechend dieses Gemeindeleben war, es war keine vollkommene Gemeinde, so wie zu keiner Zeit Gemeinde jemals perfekt sein wird. Es gibt immer etwas zu verbessern. Gemeinde ist zu allen Zeiten und an jedem einzelnen Ort immer eine Baustelle. Da ist immer was zu tun und immer etwas zu verbessern. Zu keiner Zeit lief das Gemeindeleben irgendwo auf dieser Welt jemals 100% rund oder glatt oder reibungslos. Genauso auch diese Gemeinde in Jerusalem, wo ich einen Abschnitt uns mal lesen möchte, um eben diese Organisation der Gemeinde einmal herauszuarbeiten. Man kann diesen Abschnitt sicher aus unterschiedlichen Gesichtspunkten heraus lesen. Und wir können da vieles entdecken dabei. Heute einmal als Abschluss unserer Predigtreihe unter diesem Gesichtspunkt der Strukturen oder der Organisation. Und ich denke, Sie werden sehr schnell merken, was das auch mit uns heute, mit Ihnen ganz persönlich zu tun hat, was uns Jesus damit weitergeben möchte. Ich möchte zitieren die Apostelgeschichte im 6. Kapitel, die ersten 7 Verse. Sie können es auf Ihren Blättern auch in englischer Sprache mitlesen oder hier vorne dann im Wortlaut aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Da hat es dann Lukas folgendermaßen, das ist der Autor der Apostelgeschichte, er hat es dann folgendermaßen beschrieben, was damals los war in Jerusalem. Er schreibt, in dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Dabei kam es zu Schwierigkeiten zwischen den Hebräern und den Juden, die Griechisch sprachen. Diese beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb riefen die 12 Apostel alle Gläubigen zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Wort zu verkündigen. Darum, liebe Brüder, sucht in der Gemeinde nach 7 zuverlässigen Männern, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und wissen, was zu tun ist. Sie sollen diese Aufgabe übernehmen. Wir selbst aber wollen nach wie vor alle Kraft für das Gebet und die Verkündigung des Wortes Gottes einsetzen. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Zuerst wählten sie Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Danach Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus von Antiochia. Er war zum jüdischen Glauben übergetreten und dann erst Christ geworden. Diese sieben Männer wurden den Aposteln vorgestellt, die für sie beteten und ihnen segnend die Hände auflegten. Das Wort Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündet. Vor allem in Jerusalem wuchs die Zahl der Christen ständig. Unter ihnen waren viele jüdische Priester, die zum Glauben gefunden hatten. Soweit dieser Abschnitt, wie ihn uns Lukas wiedergegeben hat, da gab es tatsächlich, wenn wir das mal so ausführlich lesen, da gab es tatsächlich in dieser Gemeinde in Jerusalem, in diesem vermeintlich urchristlichen Idyll, schon die ersten Risse. Wir merken, da geht's nicht mehr richtig glatt. Aber es ist tatsächlich so, beim näheren Betrachten in der ganzen Kirchengeschichte, es gibt in jeder Gemeinschaft irgendetwas zu beanstanden. Es sind immer Menschen und damit auch immer Probleme, die hier auftauchen. Nun, was war das Problem damals in dieser christlichen Gemeinde in Jerusalem? Wir können feststellen in der Beschreibung, dass das keine homogene Menschenmasse waren, die alle gleich gestrickt waren, mit den gleichen Prägungen, mit den gleichen Vorlieben. Denn diese Leute in der Gemeinde in Jerusalem brachten einen völlig unterschiedlichen religiösen Hintergrund mit. Sicher, die meisten damals waren zunächst einmal jüdischer Abstammung oder Leute, die sich aus anderem Hintergrund dem Judentum angeschlossen haben. Aber allein schon im Judentum selber war die Bandbreite an unterschiedlichen Prägungen und Hintergründen so enorm, dass man dann überhaupt nicht von einer Homogenität reden kann. Da gab es soziale Unterschiede, da waren arme Leute und reiche Leute, da waren Freie oder Sklaven im anderen Fall in derselben Gemeinde beieinander. Finde ich schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Da gab es kulturelle Unterschiede, unterschiedliches Verständnis vom Zusammenspiel der Geschlechter, Vorstellungen, wie Männer zu ticken haben und wie Frauen sich einbringen sollen. Auch das war verschieden. Da gab es Altersunterschiede und da waren natürlich in diesen unvorstellbar großen Unterschieden Spannungen. Die versuchten sich irgendwo auf eine gemeinsame Lösung zu verständigen und das geht einfach nicht reibungslos. Und in diesem konkreten Fall ist es nun passiert, dass bei den gemeinsamen Mahlzeiten, bei den Gemeindemittagessen, wie wir sie hier bei uns in der Gemeinde machen, da wurde einfach eine Gruppe von Leuten übersehen. Sie kamen alle zusammen und da wurden auch Bedürftige eingeladen. Nur diese eine Gruppe von griechisch sprechenden Witwen, die ist ihnen aus dem Blick geraten. Waren vermutlich, so kann man davon ausgehen, es waren wohl Frauen, die aus dem griechischsprachigen östlichen Mittelmeerraum kamen, die im Alter, also als Witwen, erst nach Jerusalem gezogen sind. Es ist für die Juden, das muss man wissen, für die Juden etwas Besonderes, in Jerusalem den Lebensabend verbringen zu können und dort in dieser Stadt den Messias, die Rückkehr des Messias, des versprochenen Retters zu erwarten und ihm dann sofort nahe zu sein. Das war die Vorstellung. Und deswegen sind viele nach Jerusalem gezogen, um hier ganz nah in der ersten Reihe mit dabei zu sein und nach Möglichkeit dann auch in Jerusalem begraben zu werden, um die Ersten zu sein bei der Auferstehung von den Toten. Es gab für diese besondere Gruppe von zugezogenen Juden, die griechisch gesprochen haben, in Jerusalem verschiedene Versammlungsstätten. Das waren damals die sogenannten Synagogen, wie wir sie auch bei uns jetzt in Europa kennen. Und dort wurden diese Gottesdienste in Griechisch gehalten. Nun, in der christlichen Gemeinde war das nicht der Fall. Und sie kamen jetzt dazu und wurden einfach übersehen. Es waren also zugezogene oder Neigschmeckte mit Migrationshintergrund dazu auch noch. Die haben sich einfach nicht in die bestehenden Strukturen und Formen so eingefügt, sondern waren es gewöhnt, eine Sonderstellung inne zu haben, die ihnen jetzt in dieser christlichen Gemeinde in dem Maße einfach nicht mehr gewährt wurde. da waren sie einfach nur dabei. Viele von diesen Frauen kamen dann auch zum lebendigen Glauben an Jesus. Sie haben den Messias gefunden und haben gemerkt, jawohl, Jesus, der Messias, der war ja bereits da. Sie haben ihn entdeckt und haben sich dieser christlichen Gemeinde angeschlossen. Und dann kam es halt einfach zu dieser peinlichen Panne, dass die Gemeindeverantwortlichen, selbst die, diese Personengruppe von zugezogenen Witwen einfach übersehen haben. Und das ist schon eine spannende Situation, wenn eine Gruppe von Leuten sich in der Gemeinde übersehen fühlt. Wir kommen da gar nicht vor, war doch Ihr Eindruck, oder? Jetzt glauben wir schon an Jesus und jetzt übersehen die uns. Da hat sich auf einmal so eine gereizte, vielleicht sogar explosive Stimmung breit gemacht in dieser Gemeinde der Christen damals in Jerusalem. Es kommt, so wird es beschrieben, es kommt zu einem Gemotze, so meistens im Untergrund, ein Gemecker. Es ist nicht immer einfach, mit sowas umzugehen. Aber auf jeden Fall, und das war noch das Gute dabei, auf jeden Fall kam dann diese Missstimmung offen zur Sprache. Denn erst wenn was aufgedeckt wird, wenn was offen besprochen wird, kann man auch gemeinsame Lösungen finden. Wenn es nur im Untergrund irgendwo qualmt und raucht und vor sich hin stinkt, dann merkt ja keiner, wie man da irgendwo was beheben kann. Man merkt nur, die Stimmung ist irgendwie komisch, aber keiner kann das irgendwie packen. Deswegen, es muss raus. Und so haben sie jetzt nun gemeinsam in einem offenen Gespräch eine Strategie entwickelt, um diesem konkreten Missstand in der Gemeinde jetzt auch begegnen zu können, das lösen zu können. Und die haben dann gemeinsam beschlossen, okay, wir brauchen eine vernünftige Struktur. Wir müssen das anders organisieren. Wir nehmen uns 7 Mitarbeiter. Und die ganze Gemeinde soll diese Mitarbeiter nun gemeinsam finden, die sich nun speziell um die Versorgung der Gemeinde kümmern soll. 7 Diakone, so haben sie bezeichnet, sollen gefunden werden, um die Organisation der Versorgung auch mit Leben zu füllen und zu gewährleisten. Denn diese Leute können sich jetzt speziell in diese konkrete Situation der Witwen, konkrete Situation der Fremdsprache, der Versorgung und alles, was dazu nötig ist, hineindenken und sich auch ganz konkret um Lösungen bemühen, dass eben zukünftig niemand mehr übersehen wird. Und tatsächlich, es fanden sich auch dann 7 Männer, die dafür bereit waren. Interessanterweise kommen die alle aus dem griechischsprachigen Hintergrund und die sollten nun für diesen Dienst der Versorgung der Gemeinde eingesetzt werden. Und dadurch, dass diese Männer gerade aus dieser Gruppe der bisher Übersehenen kommen, wird es durch die Gemeindeleitung deutlich vermittelt, wir nehmen die Kritik sehr ernst. Da haben wir jetzt Leute, die genau aus eurer Gruppe kommen und die können jetzt genau für euch, sich um euch kümmern, um diesen Missstand wirkungsvoll Abhilfe zu schaffen. Wir finden also in dieser Lösung damals eine gute Hilfe bis in unsere heutige Zeit hinein, wie Strukturen, wie eine gut funktionierende Organisation beitragen kann, dass eine Gemeinde besser auf die Menschen und die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gemeindeglieder eingehen kann. Gute und zweckmäßige Strukturen helfen also, das Wesentliche einer Gemeinde besser im Blick halten zu können, im Blick bewahren zu können und sich nicht in der Fülle von verschiedenen Aufgaben, verschiedenen Bedürfnissen, verschiedenen Meinungen irgendwo zu verlieren oder gar aufzureiben. Deshalb sollte man vernünftige Strukturen nicht gerade gering schätzen. Wie bereits erwähnt, dadurch kommt niemand zum Glauben, aber wenn die Strukturen nicht stimmen, kann Gemeindewachstum tatsächlich verhindert werden. Gerade eine wachsende Gemeinde, eine lebendige Gemeinde muss sich um eine gute Organisation bemühen. Man kommt einfach nicht daran vorbei, verschiedene Dienstbereiche einzurichten. Dass die verschiedenen Anliegen, die in der Gemeinde nun vorherrschen, auch zur Sprache kommen können, transparent gemacht werden und die ganzen Abläufe einer Gemeindearbeit auch vereinfachen können. Dass jeder das Gefühl hat, ich komme darin vor, ich kann hier meinen Platz finden. Das ist mein Netzwerk, in das ich eingebunden bin, was geben kann und auch wieder was nehmen kann. Ich habe hier meinen Platz gefunden. Ich möchte anhand dieser folgenden Folien kurz erläutern, wie wir das versucht haben, hier in unserer Gemeinde, der FEG in Kandern, mit gesunden Strukturen versucht haben zu lösen. Viele von Ihnen waren in diesen Prozess damals 2006, 2007 noch gar nicht mit eingebunden. Von daher tut es immer wieder gut, einmal auch diese Entwicklung in unserer Gemeinde sich zu vergegenwärtigen. Man kann dann manches einfach auch aus der Geschichte heraus besser verstehen, wie wir was tun und warum wir uns eben in der Gemeinde so organisiert haben. Der Ausgangspunkt war, dass es in der Gemeinde viele verschiedene Dienste oder Gruppen gab. Aufgaben, ja, die stehen alle, das sind lauter Punkte jetzt im Einzelnen, aber jede einzelne Gruppe, jede einzelne Aufgabe oder Maßnahme ist hier ein Teil in der Gemeindearbeit. Da ist die Jungschar genauso mit beteiligt wie das Stühlestellen für den Gottesdienst am Sonntag oder die musikalische Begleitung oder alles Mögliche, was im Zusammenhang der Gemeinde geschieht, ist hier nun einer von diesen Punkten. Das war der Ausgangspunkt. Verantwortlich für jede Gruppe oder jede Maßnahme war in der Regel ein Leiter oder ein Team von unterschiedlichen Leitern. In der Regel waren das in der Anfangszeit unserer Gemeinde ehrenamtliche Leute oder Mitarbeiter des Jans-Teams, die sich ihrer angenommen hatten. Und die Fäden dafür, dass es alles auch als Gemeinde noch einen Zusammenhalt gibt, liefen in der Gemeindeleitung und dann auch in der Mitgliederversammlung zusammen. Und irgendwann im Lauf der Entwicklung kam dann auch ein hauptberuflicher Pastor in die Gemeinde dazu, der sich jetzt mit ganzer Energie und viel Leidenschaft in diesem System von unterschiedlichen Aufgaben und Gruppen eingebracht hat. In der pastorenlosen Zeit bis 2005, da haben nun die Ältesten die Angebote und Aufgaben in der Gemeinde unter sich aufgeteilt, wer nun wofür Ansprechperson sein sollte. Ich habe hier die einzelnen Anfangsbuchstaben da mal in die Punkte reingemacht. Das waren die damaligen Ältesten, die jetzt ohne Pastor für diese Aufgaben Ansprechperson waren. Da waren Paul Miller dabei, ein Eckhard Kraska, da Klaus Nolde, Karl Erwin Kehl, Burkhard Kegel und so weiter. Also die verschiedenen Leute damals haben jetzt sich hier diese Aufgaben angenommen. In der pastorenlosen Zeit war das eher aus der Not heraus geboren. Und wir merken, nicht unbedingt sehr übersichtlich für die Gemeinde, was dann dazu geführt hat, dass wir uns in der Zeit von 2006 und 2007 dafür entschieden haben, unserer Gemeinde jetzt Strukturen zu geben, die für ein Wachstum ausgelegt sind. Wir haben dabei 7 verschiedene Dienstbereiche eingeführt. Also die ganzen verschiedenen Aufgaben und Gruppen in Dienstbereiche zusammengefasst. Das Ziel ist jetzt von dieser Struktur, dass jeder einzelne Dienstbereich von einem Diakon und einem Ältesten gemeinsam geleitet wird. Die müssen sich jetzt nicht um alles Einzelne kümmern. Ja, in den allermeisten Punkten gibt es nach wie vor die festen Leiter oder die Teams, die dafür verantwortlich sind. Aber die Ältesten und Diakone für den jeweiligen Bereich sind nun die Ansprechpersonen für die jeweiligen Belange, die in diesen Diakonaten, wie wir diese Dienstgruppen dann auch bezeichnen, anlaufen. Wie Sie hier jetzt auf dieser Folie erkennen können, ist die Struktur schon ziemlich gut gelungen, ziemlich gut durchdacht. Allein die Suche nach den verantwortlichen Diakonen und Ältesten, die gestaltet sich tatsächlich äußerst mühevoll. Da tun wir uns immer schwer. Am letzten Sonntag habe ich da bereits manches angesprochen. Wir sind permanent auf der Suche und am Beten nach geeigneten Leuten, und Mitarbeitern, dass diese Struktur nicht nur auf dem Papier so schön besteht, sondern wirklich auch mit Leben gefüllt wird und jeder merkt, das Ding funktioniert und es gibt auch richtig Luft. Durch diese Struktur wird jetzt zum Beispiel erfolgreich vermieden, dass eine Gemeinde zu sehr von einem hauptberuflichen Angestellten Pastor abhängig wird. Ja, das große Problem ist in vielen Gemeinden, dass sie so personenzentriert ist oder pastorenzentriert. Und mit dem Pastor steht und fällt vieles in der gesamten Gemeindearbeit, dass ein Wechsel immer richtig kräftig reinschlägt. Der Pastor hier, das ist der mit dem M da inzwischen, der ist nun auf diese Diakonate verteilt in unterschiedlichen Bereichen aktiv. Aber das Ganze hängt nicht an seiner Person. Es ist niemals an irgendeinem Pastor aufgehängt. Denn wenn in Zukunft irgendwann einmal, in mehreren Jahren oder so, ein neuer Pastor kommen wird, dann kann der sich jetzt wieder mit seinen speziellen Begabungen in diese Struktur einbauen lassen. Der heißt jetzt C, vielleicht der nächste irgendwann mal heißt der Christian oder so. Oder Christoph oder wie auch immer, ja, nur dass es halt mal ein anderer sein soll. Denn die Pastoren sind so wenig wie die Apostel des damals waren in Jerusalem, eben diese berühmten eierlegenden Wollmilchsäue, ja, die für alles Kompetenz haben und für alles zuständig sein sollen, Begabung mitbringen, funktioniert so nicht. Deswegen die Struktur funktioniert auch ohne Pastor, ohne hauptamtlich angestellten Mitarbeiter. Deswegen ist es sehr konsequent, dass es verschiedene Teams gibt, die sich jetzt dieser unterschiedlichen Aufgaben einer Gemeinde annehmen und das auch abdecken, ohne dass es einen hauptamtlichen Mitarbeiter dabei braucht. Das ist vernünftig und das ist auch gut so und gesund so. Zum Beispiel beim Besuchsdienst. Auch wenn Sie jetzt selber nicht vom Pastor oder einem anderen hauptamtlichen Mitarbeiter besucht werden können, brauchen Sie nicht den Eindruck haben, dass Sie vergessen wurden. Besuche durch irgendjemand aus dem Besuchsdienstteam sind keineswegs schlechter oder weniger wert, wie wenn es jetzt ein Hauptberuflicher machen würde. Ja, es ist nur anders aufgeteilt. Wir können also bisher erstmal festhalten, eine Gemeinde muss, um dauerhaft bestehen und wachsen zu können, gut organisiert sein. Die Kompetenzen und die Verantwortungen müssen fein aufeinander abgestimmt sein. Organisation und Führung durch den Heiligen Geist sind keine Widersprüche. Dennoch darf eine Organisation nicht den Anspruch haben, dass sie im Mittelpunkt steht. Eine Organisation ist bei der Baustelle Gemeinde nicht mehr als ein gutes Gerüst. Durch eine Organisation kommt man auch an die letzten Winkel einer Gemeindearbeit ran. Aber keiner wird auf die Idee kommen, seine Baupläne nach dem Gerüst zu richten. Weil das Gerüst nun mal gerade so steht, deswegen bauen wir da halt eine Ecke rein in dieses Gebäude. Das wird keiner machen. Ein Gerüst muss in der Lage sein, wieder verstellt zu werden, anders aufgebaut zu werden. Organisationen, Strukturen haben in einer Gemeinde immer nur dienenden Charakter und können jederzeit verändert werden, ausgetauscht werden, angepasst werden, wenn man merkt, es passt gerade einfach so nicht mehr zu unserer Gemeindeentwicklung, wie wir sie gerade aktuell vorfinden bei uns. So viel mal, wie wir es bei uns versucht haben, in Kandern zu lösen. Ich denke, Sie haben die Probleme auch dann mitbekommen. Wir gehen einen Schritt weiter und blicken nochmal zurück auf diese Gemeinde in Jerusalem. Das Problem, dass die griechischen Witwen übersehen worden sind, wurde gelöst durch eine vernünftige Organisation. 7 Diakone sollen sich dieser Sache annehmen. Und die Gemeinde als Ganzes wird beauftragt, jetzt die 7 richtigen Männer dafür zu finden. Die Qualifikation wird vorgegeben und die Gemeinde sucht nun aus ihrer Mitte diese Personen. Schauen wir uns mal die Qualifikation dieser Diakone ein bisschen näher an. Werden 3 Punkte hier, 3 Aspekte aufgeführt, die wohl ziemlich wichtig sind bei der Auswahl von den richtigen Leuten. Sie sollen zum Ersten ein gutes Zeugnis haben, das heißt nichts anderes, einen guten Ruf in der Bevölkerung. Das Zweite, Sie sollen voll Geistes sein, also Heiliger Geist ist damit gemeint, und voller Weisheit. Das sind die drei entscheidenden Kriterien. Zunächst einmal, dieser gute Ruf in der Bevölkerung. Ist dem Rechnung getragen, dass eine Gemeinde immer in der Öffentlichkeit steht mit ihren Angeboten? Dauerhaft. Gemeinde hat immer ihren Platz mitten in der Welt. Da gehört sie auch hin. Deswegen ist dieser gute Ruf für die Öffentlichkeit von großer Bedeutung. Es soll nämlich nicht passieren, dass die Bevölkerung durch die Gemeindemitarbeiter abgeschreckt, abgestoßen wird. Das sind dann solche Eigenschaften wie Freundlichkeit, Höflichkeit, Echtheit. Die werden diesen guten Ruf ausmachen. Also eine Frage des Charakters. Das zweite Kriterium, der zweite Aspekt, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dieses Kriterium beschreibt das Anliegen, dass Jesus Christus mein ganzes Leben, jeden einzelnen Lebensbereich bestimmen soll. Ich möchte ihm alles zur Verfügung stellen, dass er sich jetzt so entfalten kann, wie er das möchte. Er soll meinem ganzen Leben den Stempel aufdrücken können. Das ist jetzt nicht irgendwas für besonders Erleuchtete, also die absolut Vollkommenen, die geistlichen Überflieger, sondern es sind Leute wie du und ich. Wer hat denn diesen Wunsch nicht? Jesus, präg du mein Leben. Füll du mich aus. Ich möchte das tun, was du von mir möchtest, in jedem Belang. Jesus soll uns prägen und verändern. Wer möchte sich hier ausnehmen? Auch die Diakone sind weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber sie wollen jetzt im Namen von Jesus Verantwortung übernehmen. Das dritte Kriterium, das heißt, erfüllt mit Weisheit. Damit ist nicht ein gutes Bibelwissen gemeint, wobei das niemals schädlich ist, ja, kein Fehler. Ja. Aber es ist hier nicht der Punkt, sondern es geht hier vielmehr um das konkrete Anwenden von dem, was ich aus der Bibel von Jesus Christus weiß, in der Situation im Alltag. Also was ich weiß, soll ins Leben hineinkommen. Das tun, was ich von Jesus kennengelernt habe. Also nicht nur alles im Kopf zu haben, sondern es fließt ins Verhalten. Das ist bei Entscheidungen, die immer wieder zu treffen sind, von großer Bedeutung. Zu verstehen, was möchte Jesus jetzt von uns haben? Was ist weise, klug in unserer Situation? Und Jakobus erwähnt es, dass wir ruhig mutig Jesus auch um Weisheit bitten können. Und er verspricht uns, diese Weisheit dann auch zu geben. Er will uns mit der Weisheit füllen, dass wir unser Leben, persönliches Leben und auch das Gemeindeleben weise gestalten können. Das waren drei entscheidende Kriterien, wo wir schnell merken, dass auf Mitarbeiterschaft in der Gemeinde wirklich größten Wert gelegt wird. Es ist eine wesentliche Frage, dass jeder Einzelne in der Gemeinde hier auch seinen Platz finden kann. Wenn eine Gemeinde wachsen will, dann geschieht das zunächst einmal über die Mitarbeiterschaft. Je mehr verantwortlich mitmachen, desto mehr Leute können jetzt durch unterschiedliche Angebote auch wieder erreicht werden. Denn wenn wir bei der bestehenden Mitarbeiterdecke immer die Angebote erhöhen, wird das Ganze irgendwann dann auch mal zusammenbrechen und die Mitarbeiter sich frustriert dann auch zurückziehen, sind schnell überfordert und dann bleibt dann noch mehr an den Verbliebenen, die sich halt nicht schnell genug vom Acker gemacht haben, hängen und das Ganze kippt dann völlig. Deswegen freue ich mich, wenn immer wieder Leute signalisieren, ey, ich habe hier meinen Platz gefunden, ich möchte hier irgendwo Verantwortung übernehmen. Gerade letzten Sonntag fand ich so genial, hat jemand eine E-Mail geschrieben, ist das heute gerade nicht da, hat geschrieben, ey Markus, vielen Dank für die Predigt, habe ich angesprochen. Wir sind jetzt hier seit ein paar Wochen in der Gemeinde und haben unsere Heimat hier gefunden. Wir möchten hier mitarbeiten. Mach uns mal ein paar Vorschläge, wo das sein kann. Ach, das ist genial, solche Mails sind köstlich. Also das könnte ich jeden Tag sowas kriegen. Es gibt Ideen ohne Ende und viele Möglichkeiten. Da werden wir uns zusammensetzen und überlegen, wo liegen die Begabungen von den beiden und wo können wir das in der Gemeinde am besten einsetzen. Finde ich schön, das sind tolle Signale. Hier gehöre ich dazu, das ist mein Platz und deswegen bringe ich mich dann auch verantwortlich an einer bestimmten Stelle hier mit ein. Das wäre doch was, wenn wir alle miteinander anpacken, jeder nach seinen Möglichkeiten, begabungsmäßig oder von der Zeit her oder von den Kräften, die vorhanden sind. Jeder hat hier seinen Platz. Jeder gehört dazu. Es gibt in einer Gemeinde einfach keine passive Teilhaberschaft. Hast du deinen Platz schon gefunden? Wo du sagen kannst, Jesus, da gebrauchst du mich jetzt in diesem Feld, in dieser Gemeinde. Einfach eine E-Mail oder ein persönliches Gespräch. Nur Mut, wir haben für jeden das absolut Passende und alle werden gebraucht, dass diese durchdachte Struktur auch wirklich mit Leben gefüllt wird. Noch ein letztes. Es fällt mir auf in dieser Beschreibung, in diesen 7 Versen aus Apostelgeschichte Kapitel 6, dass die Apostel tatsächlich zu keiner Zeit ernsthaft in Erwägung gezogen haben, sich selber für das Problem verantwortlich zu zeigen. Fand ich hochinteressant. Die sahen sich nicht selber dafür verantwortlich, das Problem mit den, dass die griechisch sprechenden Witwen übersehen worden sind, jetzt selber abzustellen. Sie sagten nur, wir selbst aber wollen nach wie vor alle Kraft für das Gebet und die Verkündigung des Wortes Gottes einsetzen. Das war für sie absolut unumstößlich, dass die Mitte in der Mitte bleibt. Dass aus diesen verantwortlichen Leitern der Gemeinde, die damaligen Aposteln, eben gerade keine Hans Dampf in allen Gassen Mitarbeiter werden. Die haben ihre eindeutigen Schwerpunkte und die heißen Beten und Unterrichten. Darin lag ihre große Bedeutung für die Gemeinde. Die Witwenversorgung, die ist deswegen nicht weniger wichtig, aber halt nicht ihre Aufgabe. So sind auch in unserer Gemeinde die verschiedenen Aufgaben wichtig. Es gibt hier keine Reihenfolge. Aber nicht jeder muss überall dabei sein. Die Grundpfeiler in einer Gemeinde, die sollten durch die Apostel nicht vernachlässigt werden. Und das waren Gebet und Predigt oder Gebet und Bibelarbeit. Es soll in der Gemeindearbeit keine Aktivität geben, keine Aktion, keine Veranstaltung, die diese beiden Grundpfeiler in der Gemeindearbeit überdecken. Nichts darf so wichtig werden, dass es dafür Gebet und Gottes Wort nicht mehr in einer angemessenen Form reicht. Darin liegen die Hauptaufgaben der Gemeindeverantwortlichen, hier an dieser Stelle ihren Schwerpunkt zu setzen. Und mit gutem Beispiel voranzugehen, eine Gemeinde auch dahingehend zu prägen. Sie sind in erster Linie keine Gemeindefunktionäre oder Gemeindemanager, so gut Management auch ist. Petrus bezeichnet diese Leute in seinem ersten Brief, der einige Jahre später geschrieben worden ist, diese Leute als Hirten, die eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus pflegen und dadurch andere anstecken. Nun, ich bin persönlich der festen Überzeugung, so wie damals in den ersten Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts nach Christus Gemeinde gebaut wurde, das auch für uns heute noch brennend aktuell ist. Und ich finde, wir tun gut daran, unsere Gemeinde auch weiterhin konsequent danach auszurichten. Ich halte es für wichtig. Und dabei wird bei allem Bemühen um diese 10 verschiedenen Kennzeichen, die wir jetzt über ein Jahr hinweg auch beleuchtet haben, bei allem Bemühen wird auch unsere Gemeinde dauerhaft eine Baustelle bleiben. Ich gebe mich hier keiner Illusion hin, dass sie jemals fertig und vollkommen sein wird. Wir bleiben dran. Es gibt in unserer Gemeinde immer etwas zu verbessern. Und wir werden es immer feststellen, dass Leute auch unzufrieden sind. Immer, zu jeder Zeit, werden welche meckern oder welche übersehen. Aber sei es drum, wir bleiben am Bauen. Und solange gebaut wird, wächst das Objekt. Ein Stein nach dem anderen. Und vielleicht sind es als nächstes Ihre Familienangehörigen, Ihre Freunde und Ihre Nachbarn, die eingebaut werden, die sich einreihen lassen und zum Glauben an Jesus Christus finden, an unserer Baustelle oder vielleicht einer anderen Baustelle, spielt da keine Rolle. So ist es mein persönlicher Wunsch für unsere Gemeinde, dass wir als starke Truppe, die zusammenhält, die zusammenarbeitet, zusammensteht, mit klaren Werten und klaren Prinzipien, mit diesen 10 Kennzeichen im Fokus und einem Herz voller Liebe, die durch Jesus Christus permanent genährt wird, hier an unserem Ort, in unserem Markgräflerland, Menschen retten können, dass Jesus uns gebrauchen kann, dass Menschen zu ihm finden können. Und ich freue mich von ganzem Herzen und aufrichtig, wenn Sie hier an Ihrem Platz mit dabei sind und sich mit einreihen in die Leute derer, die sagen, hier ist mein Platz, hier möchte Gott mich haben. Ich möchte beten dafür. Jesus Christus, die Gemeinde ist schon ein riesiges Geschenk, das du uns gemacht hast. Dass wir hier eine Heimat finden können, um unseren Glauben teilen zu können, um permanent auch wieder angesteckt zu werden und bereichert werden durch unser Miteinander. Und miteinander vorangehen können, um neue Wege zu entdecken, wie du heutzutage in unserer Zeit im 21. Jahrhundert Menschen ansprechen möchtest. Es ist wirklich ein großes Geschenk. Gemeinde als Werkzeug, um Menschen zu dir führen zu können. Aber gleichzeitig ist Gemeinde auch immer eine riesige Herausforderung, eben weil es so viele unterschiedliche Bedürfnisse und Anliegen gibt, so viele unterschiedliche Prägungen und Hintergründe und manches Mal auch viel Gemecker. Aber ich danke dir dafür, dass du in jeder Gemeinde wieder hilfst, voranzukommen, weiterzukommen, die nächsten Schritte zu erkennen, dass es eben deine Gemeinde ist, wo du der Kopf bist. So lass auch uns als Gemeinde hier, als FEG in Kandern, immer wieder von dir selber erkennen, was du uns als nächste Schritte zeigst, wie wir es verwirklichen können. Und gib du uns zu den Vorhaben auch die nötigen Mitarbeiter dafür. Lass uns am Ball bleiben, in deiner Nähe bleiben, in deinem Herzen bleiben, um in die Gemeinde hier voranzukommen, weiterzubauen, in aller Unvollkommenheit, mit allem, was wieder verbessert werden kann, aber in deinem Namen, in deinem Auftrag, in deiner Bevollmächtigung, unter deinem Segen. Das lass uns weiter hier erleben, Jesus.